SWR 2 Tandem
Rakete.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Seit 5 Jahren gibt es die SWR 2 Tandem-Rakete. 5 Jahre, in denen wir viele junge Menschen kennengelernt und über ihre Leidenschaften, ihre Arbeit, ihr Leben gesprochen haben. Und wir nehmen diesen kleinen Geburtstag in diesem Jahr zum Anlass, mal bei einigen unserer ersten Gäste nachzufragen. Was ist aus den Projekten und Plänen geworden? Wie geht es Ihnen heute? Selma Welz war im Juni 2012 unser Gast in der SWR 2 Tandem-Rakete und ist heute wieder hier. Hallo Selma.
Hallo.
Du hattest damals gerade gemeinsam mit deiner Schwester den Verlag Binoki gegründet. Ein ganz besonderer Verlag ist das, nämlich der erste in Deutschland, der sich speziell türkischer Literatur widmet und sie ins Deutsche übersetzt. Ihr wart damals der Erste, seid ihr immer noch der Einzige?
Ja, wir sind immer noch der Einzige, der explizit das macht, genau. Also es gibt natürlich Verlage, die auch türkische Autoren haben, aber die haben natürlich ein viel größeres Programm. Also auch die großen Verlage haben auch 1 oder 2 türkische Autoren, aber wir machen ausschließlich das.
Aber warum macht euch das keiner nach? Ihr seid ja erfolgreich damit.
Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir selber die Sprache sprechen und das auch das Programm dementsprechend auch zusammenstellen und entscheiden können und nicht darauf angewiesen sind, was uns Agenten vorschlagen zum Beispiel. Ich glaube, das ist schon eine große Hürde auch. Also da muss man schon Agenten haben, denen man vertraut. Und ich meine sowieso zwischen Deutschland und der Türkei war ja der Literaturaustausch auch sehr einseitig. Also in der Türkei gibt es sehr, sehr viel deutsche Literatur. In Deutschland gab es eben bisher nicht so viele türkische Literatur. Deswegen machen wir es ja auch.
Und mittlerweile sind es, ich glaube, so ein bisschen über 30 Bücher,
genau.
Die ihr im Programm habt. Vor 5 Jahren habt ihr mit 4 Büchern angefangen. Du hast damals gesagt, wir veröffentlichen nur das, was uns auch bewegt, was wir selber lesen wollen und spannend finden. Hat sich das in den 5 Jahren verändert? Also nicht der Ansatz, sondern das, was ihr spannend findet, hat sich das in den 5 Jahren verändert?
Die Inhalte, die wir spannend finden, meinst du? Ja, das hat sich auch verändert. Also die Türkei hat sich eben auch verändert. Also nachdem wir Binoki gegründet haben, ist ja nach kurzer Zeit relativ viel passiert in der Türkei. Und es hört ja nicht auf zu passieren. Ja, deswegen sind auch andere Sachen wichtiger geworden, die Gehör finden müssen und somit haben sich auch die Inhalte verändert, wohl wahr.
Also nehmen wir mal die aktuellen Neuerscheinungen eures Programms und im Vergleich dazu die ersten 4, die ihr vor 5 Jahren veröffentlicht habt. Worum ging es damals, worum geht es heute in den Büchern?
Mhm. Unser erstes Buch war Warten auf die Angst von Oğuz Atay. Und Oğuz Atay ist einer, der hat in den 70ern geschrieben, von 72 bis 77 und dann ist er gestorben, leider. Das ist einer der wichtigsten Autoren der türkischen Literatur. Wir wollten auf jeden Fall mit solch einem Namen starten. Und dann hatten wir noch einen Krimi, wir hatten noch einen jungen Autor, wir hatten eine Autorin. Ja, das ging so um das Leben im Allgemeinen. Also es sind auch universelle Geschichten, die auch überall spielen können. Jetzt die aktuelle Neuerscheinung, der Fall Ibrahim, der ist schon sehr auf die Türkei zugeschnitten. Also es sind 24 Geschichten aus der Perspektive, also ein Roman aus der Perspektive von 24 Personen, die eben diesen einen Ibrahim suchen. Und dadurch bekommt man natürlich auch so einen sehr unterschiedlichen, differenzierten Blick auf die türkische Gesellschaft eben durch diese Personen. Also es ist einmal so ein sehr guter Querschnitt quasi.
Also das Programm ist gewachsen, das war ja zu erwarten über die 5 Jahre.
Ja.
Es hat sich aber auch viel bei euch jetzt in den 5 Jahren getan. Also ihr habt diverse Preise gewonnen zum Beispiel. Unter anderem gerade im Mai den Kairos-Preis. Das ist ein europäischer Kulturpreis, hoch dotiert und hoch angesehen. Ihr seid die ersten Verlegerinnen, die diesen Preis bekommen haben. Was bedeutet dir das?
Ja, ich kann es auch immer noch nicht fassen, dass wir den tatsächlich auch bekommen haben, dass dieses Preiskuratorium uns dafür auserkoren hat, dass wir die ersten Verleger europaweit sind, denen dieser Preis zuerkannt wird. Es ist natürlich eine wahnsinnig schöne Anerkennung. Also die letzten Jahre waren auch echt hart und es ist eine Anerkennung für all das, die schlaflosen Nächte, die wir hatten und all die Sorgen und all die Freude, also alles, was dazugehört. Also das waren sehr aufregende 5 Jahre für mich und eigentlich auch wenn es so schwer war, die beste Zeit meines Lebens, würde ich sagen. Und und das ist jetzt, dass wir sowas zuerkannt bekommen, ist einfach der Wahnsinn.
Selma Welz war vor 5 Jahren schon mal bei uns in der SWR 2 Tandem Rakete und wir wollen heute von ihr erfahren, wie es ihr ergangen ist und vor allem ihrem Verlag Binoki, den sie damals gerade frisch gegründet hatte, gemeinsam mit ihrer Schwester, die auch immer noch dabei ist, aber auch eine eigene Kanzlei hat. Genau. Als Rechtsanwältin in Berlin arbeitet. Die hauptberufliche Verlegerin bist du.
Genau.
Wie teilt ihr euch die Arbeit auf?
Sehr naheliegend, das Rechtliche macht sie, den Rest mache ich. Ja, also es ist ganz gut, auch eine Anwältin auch mit im Boot zu haben, weil es gibt dann doch sehr, sehr viele Verträge, die man eben prüfen muss oder die geschrieben werden müssen, die gemacht werden müssen. Da ist man dann schon immer, also man ist da auf jeden Fall auf der sichereren Seite. Also wenn wir jetzt noch jedes Mal einen Anwalt beauftragen müssten, ja, das...
Wir haben gerade schon darüber gesprochen, über den Kairos-Preis, den ihr im Mai bekommen habt. Das ist einer der am höchsten dotierten Kulturpreise in Europa mit 75.000 Euro.
Ja.
Was macht ihr mit dem Geld?
Also wir fahren jetzt erstmal 3 Tage weg. So, das machen wir erstmal. Und dann überlegen wir, was wir weitermachen.
Ihr beiden Schwestern aber.
Nein, nein, nein. Also wir müssen ja nicht alles zusammen machen. Wir haben schon einen Verlag zusammen. Ich war mit meiner Familie 3 Tage weg. Und dann werden wir danach mal gucken, was noch, also ja, wir haben ja auch mit einem Gründungskredit Binoki gegründet, der ist jetzt auch noch nicht abbezahlt, also es ist jetzt, ja, wir schauen einfach. Es gibt auch noch das ein oder andere Buch, das gerne veröffentlicht werden möchte, also das wird schon seine Verwendung finden.
In der Begründung der Jury heißt es, ihr leistet Vermittlungsarbeit im interkulturellen Austausch. Ihr seid Brückenbauerin zwischen den Kulturen. Ihr ermöglicht ein tieferes Verständnis für die türkische Kultur. Seht ihr euch auch so?
Als ich das mit den Brückenbauerinnen gelesen habe, also ich überhaupt, als ich das alles gelesen habe, dachte ich, wir haben so gestartet, wir hatten das vor, das war Ziel. Aber wenn man das dann so schwarz auf weiß sieht, dann denkt man, oh Gott, das ist zwar auch eine schöne Anerkennung, aber gleichzeitig eine riesengroße Verantwortung, die einem da aufgetragen wird. Ich habe da auch in meiner Dankesrede gesagt, Challenge accepted. Also ich nehme es an, mal gucken, wie wir das weiter hinkriegen. Ja, also wir versuchen einfach schon seit Jahren unser Bestes auch zu tun, zu vermitteln und auch einfach, man hat ja hier mit sehr, sehr vielen Klischees zu kämpfen. Wir haben einfach festgestellt, bis wir erklärt haben, dass das eine oder andere eben doch nicht so ist, ist es viel einfacher, wenn türkische Autoren dem deutschen Leser oder dem deutschsprachigen Leser eben über ihre Literatur zeigen, wie es eben auch anders ist und wie es in der Türkei tatsächlich auch ist. Also, dass es in der Türkei eben auch anders sein kann, fernab von dem, was man gerne auch so sehen möchte.
Mit welchen Klischees musst du immer noch umgehen?
Sie sprechen aber gut Deutsch. Okay, Moment, ich bin 38, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe hier studiert. Ja, danke. Ja, also sollte so sein, wenn nicht, wäre es auch traurig.
Sonst noch ein Klischee, wo du sagst, okay, ich nehme dann ein Buch und gebe es dir, dann hast du...
Also es gibt ein Buch, was so bei uns erschienen ist, das heißt Unsere große Verzweiflung. Da geht es um eine junge Studentin, die in einer WG wohnt mit 2 Männern in Ankara. Und da meinte jemand, ich glaube, es waren sogar Buchhändler, der gesagt hat, wie, die Männer in dem Buch, die kochen ja. Wo ich dann dachte, ja, die müssen ja auch irgendwie satt werden. Also ja, man geht, glaube ich, davon aus, dass also da ganz andere Strukturen herrschen. Also dass türkische Männer auch nicht in der Küche stehen und kochen können zum Beispiel.
Also man kann mit Büchern Klischees vertreiben.
Auf jeden Fall.
Der Kairos-Preis ist benannt nach dem griechischen Gott des rechten Augenblicks. Wie wichtig ist gerade jetzt, in diesem Augenblick, einer modernen türkischen Literatur eine deutsche Stimme zu geben?
Wichtiger denn je. Also in unserem Fall, wir versuchen das ja, oder wir machen das schon seit Jahren. Seit den Gezi-Protesten wurde auch unsere Situation ein bisschen schwieriger. Sämtliche Förderungen wurden offiziell nie gestrichen, also Übersetzungsförderung. Wir haben ja nur Übersetzung, das ist immer der größte Kostenpunkt und für so einen kleinen Verlag ist es auch sehr, sehr schwer zu tragen. Also wir sind da immer wieder mal auf Hilfe angewiesen. Also die wurden nicht offiziell gestrichen, aber die Anträge wurden immer verlegt, bis das Buch erschienen ist und nicht mehr förderfähig war. Dann hat die Türkei sich mit der EU überworfen.
Aber die Förderanträge waren in der Türkei gestellt?
In der Türkei oder eben auch bei der EU. Aber wenn die Türkei und die EU auch nicht miteinander können, dann ratifiziert der eine oder der andere die Kulturvereinbarung nicht. Dann fällt das wieder für uns flach. Also dann wird auch Literatur aus der Türkei eben von der EU-Seite nicht gefördert. Ja, das war sehr, sehr schwierig. Also wir mussten dann quasi auch, haben das aus eigener Kraft gestemmt und mussten aber seit 2014 eben auch, weil wir auch regierungskritische Autoren veröffentlicht haben oder auch so Bücher wie die Gezi-Anthologie, mussten unser Programm dann auch ein bisschen verkleinern.
Wie ist denn die Situation zurzeit für eure Schriftsteller, also die auch kritisch geschrieben haben oder schreiben wollen?
Ungewiss. Also es ist ja sehr willkürlich. Man weiß ja nie, weswegen, wann es einen treffen kann und vor allen Dingen, weswegen es einen treffen kann. Es ist sehr, sehr schwierig, dort zu leben, zu schreiben oder einfach nur intellektuell zu sein.
Ist denn kritische Literatur noch möglich in der Türkei?
Ich glaube, die Literatur ist gar nicht so das große Problem, weil ich glaube, die meisten, die das so stören könnte, die lesen nicht so wirklich. Aber so zum Beispiel, wenn Autoren, die sind ja auch Interviews geben oder im Fernsehen sind oder so, dass, und da irgendwas sagen oder eben auch journalistisch auch was schreiben, das wird sehr, sehr schwierig. Also da können ihnen tatsächlich Probleme daraus erwachsen.
Und ist das schon so, dass die Mechanismen der Selbstzensur da eingesetzt haben, dass sie sich nicht mehr äußern?
Also bei manchen ja, bei manchen nein. Also zum Beispiel bei Emrah Sarvis, der eben auch diesen Gezi-Roman geschrieben hat. Dank ihm habe ich dann sehr viel Michael Jackson gehört, während ich das Buch übersetzt habe. Der ist ja immer wieder wegen Majestätsbeleidigung wird er angeklagt. Also immer wieder, weil er einfach auch sagt, nee, ich habe... Ich sage jetzt, was ich dazu denke und es auch immer wieder tut.
Wie gehst du als Verlegerin in Deutschland damit um, dass in der Türkei eure Autoren Probleme haben, also zum Teil ja auch vor Gericht stehen oder Anzeigen am Hals haben? Wie erschwert das deine Arbeit?
Also ich versuche, es ist natürlich unsere Autoren, wir sind ja noch ein sehr kleiner Verlag und wir kennen die ja alle persönlich. Das hat gar nichts mit meiner Arbeit zu tun, das ist eher was Menschliches. Es tut mir einfach, also ich bin in Sorge um sie und ich mache mir Gedanken, ich versuche sie zu unterstützen. Wenn ich in der Türkei bin dann, und die gerade eine Verhandlung haben, dann bin ich dort. Mir sind aber auch die Hände gebunden. Ich kann so viel nicht tun, außer eben ihre Werke ins Deutsche zu übertragen und zu hoffen, dass daraus auch entsteht. Und es ist auch viel entstanden, dass sie eben auch in andere Sprachen übersetzt wurden und woanders noch Gehör gefunden haben.
In den Anfängen der SWR2 Tandem-Rakete vor 5 Jahren warst du schon mal unser Gast. Gab es irgendeinen Moment, an dem du bereut hast, den Verlag Binoki gegründet zu haben?
Nein.
Auch nicht, als die Arbeit dir über die Ohren gewachsen ist.
Nein.
Aber die Aufgaben im Verlag sind ja immer mehr geworden über die 5 Jahre.
Das stimmt.
Du hast es vorhin auch schon kurz erwähnt. Auch 2 Romane übersetzt. Mhm. Im Gespräch vor 5 Jahren hast du noch gesagt, übersetzen, das könnte ich nicht. Mhm. Wie kam es dazu, dass du es doch probiert hast?
Natürlich, wenn man so viel liest und so tief auch in die Literatur einsteigt, dann... Irgendwann hat man dann auch einen anderen, also vor 5 Jahren war das noch anders als wie vor 2 Jahren, als ich eben diese Bücher übersetzt habe. Ein Übersetzer ist ausgefallen, aus gesundheitlichen Gründen, und hat dann zu mir gesagt, und ich war total verzweifelt auf der Suche, wer das denn machen könnte und wie das denn klappen könnte, weil wir hatten das nämlich schon angekündigt und das Buch sollte erscheinen. Und er hat zu mir gesagt, und das ist ein Übersetzer, den ich sehr, sehr schätze, er meinte zu mir, sag mal, probier's doch. Also mach du das, du kannst das. Ich so, nein, ich kann das nicht, das traue ich mich nicht. Diese Verantwortung, das kann ich nicht. Er so, ey, du kannst das und ich bin ja immer noch da. Also ich kann dir ja immer helfen. Ich kann halt nur nicht das ganze Buch übersetzen. Aber falls irgendwas ist, dann helfe ich dir. Ich bin auf jeden Fall da. Und so habe ich mich dann einfach rangesetzt. Und als ich dann fertig war mit dem Buch und die Lektorin da auch drüber gegangen ist und wir dann wirklich sehr, sehr intensiv daran gearbeitet haben und fertig waren, ist mir dann eben auch aufgefallen, dass ich kein einziges Mal den Übersetzer gefragt habe. Also es hat dann tatsächlich, ich habe es dann tatsächlich einfach gemacht. Also man muss sich einfach drauf einlassen.
Warum hast du dir das erst nicht zugetraut?
Weil ich immer so ein bisschen dachte, naja, also Deutsch ist ja schon, da bin ich schon besser drin jetzt mit dem Türkischen. Also ich würde es nie andersrum machen. Ich würde nie vom Deutschen ins Türkische übertragen, sondern nur vom Türkischen ins Deutsche. Also Zielsprache sollte schon Muttersprache sein. Also da sehe ich schon eher das Deutsche als meine Muttersprache. Aber ja, da war ich halt einfach, es ist eine Verunsicherung einfach gewesen, aber die hat nicht lange angehalten.
Warum ist das so schwer, aus dem Türkischen ins Deutsche zu übersetzen?
Weil es manche Wörter einfach gar nicht gibt. Man muss sehr, sehr viel umschreiben. Also da ist so, die deutsche Fassung ist immer so 20% umfangreicher als die türkische Fassung. Und
die Bücher sind dann nachher auch dicker.
Ja, genau. Also man hat immer braucht ein bisschen mehr Seiten, weil man einfach Dinge umschreiben muss. Also es gibt nicht eine 1:1 Übersetzung dafür.
Also die türkische Sprache ist eigentlich eine wortreichere?
Würde ich sagen, ja.
Welche Schwierigkeiten hattest du jetzt zum Beispiel bei deinen beiden Übersetzungen, bei den beiden Büchern?
Das erste Buch war kein Roman, sondern ein Erzählband mit Kurz- und Kürzesgeschichten. Und damit habe ich angefangen. Die Schwierigkeit dort war, dass man hat nur einen Satz teilweise gehabt. Und einen Satz zu übertragen ist manchmal sehr, sehr viel schwieriger als eine ganze Seite zu übertragen, weil da muss wirklich bis auf das Komma alles stimmen. Also man hat da gar keinen Spielraum. Ein Roman zu übersetzen ist demnach auch tatsächlich leichter. Also haben auch alle gesagt, ich konnte es mir nicht vorstellen, weil ich dachte, ein Roman ist doch viel größer und viel umfangreicher. Aber das ist auch tatsächlich, da hat man viel, viel mehr Freiraum, wobei ich auch sehr, sehr nah am Text auch immer gearbeitet habe. Und bei dem Roman eben, bei Dildoman, dadurch, dass es sehr aktuelles Zeitgeschehen war und ich dabei war, der Autor auch noch lebt, ich ihn immer wieder fragen konnte, hat es ganz gut funktioniert.
Wie wählt ihr eigentlich die Bücher aus, die ihr verlegen wollt? Reist ihr in die Türkei, geht dort durch die Buchhandlung oder lasst ihr euch neue Autoren empfehlen von den Autoren, die ihr schon veröffentlicht habt? Wie stoßt ihr auf die Bücher, von denen ihr sagt, oh, das muss unbedingt ins Deutsche übersetzt werden?
Also am Anfang war es tatsächlich so, da sind wir in die Buchhandlung, haben gestöbert, haben gesagt, haben selber gelesen, haben gesagt, okay, das gefällt uns, das und jenes gefällt uns. Dann haben wir eben die Rechte dort angefragt, sie auch bekommen. Und mittlerweile ist es so, dass es eben auch Literaturagenten gibt, die wissen, was so ein bisschen uns gefällt. Also ich bin mehr so der Typ für die jungen Autoren, für das sehr, sehr zeitgenössische und meine Schwester, die mag mehr die Klassiker zum Beispiel. Also dementsprechend werden da uns auch Titel empfohlen. Ich frage aber auch sehr, sehr gerne unsere Autoren. Also die sind ja sehr, sehr drin auch in dem, was gerade in der Literaturszene dort passiert. Und dass wir so oft dorthin fliegen müssen wie vorher, das ist nicht mehr so gegeben.
Wie wichtig ist bei der Auswahl der deutsche Markt, also der potenzielle Leser? Oder, also der tickt ja in Deutschland wahrscheinlich ein bisschen anders als in der Türkei. Aber interessiert euch das?
Naja, ja. Erstmal grundsätzlich, was uns gefällt. Ja, und der deutsche Leser, also man denkt ja bei jedem Buch, das könnte jetzt ein Bestseller werden. Für einen selbst hat es ja das Potenzial. Wir hatten noch keinen Bestseller, also wir arbeiten noch dran.
Okay, also ihr hattet aber von Anfang an den Plan, nicht nur neue junge Autoren zu verlegen, sondern auch Bücher, die in der Türkei Klassiker sind. Du hast das ja gerade schon erwähnt, das ist der Fokus deiner Schwester. Warum sind die vor euch eigentlich noch nie übersetzt worden, wenn es doch Klassiker sind?
Also letztes Jahr ist erschienen bei uns Die Haltlosen von Oğuz Atay, das sind 800 Seiten. Und der Gehalt, also wird verglichen mit Ulysses von James Joyce und der, da muss man sich erstmal trauen, auch den Mut haben. Und warum auch immer, haben wir gesagt von Anfang an, also es ist auch so ein Projekt, das seit Beginn von Minuki steht, wir wollen dieses Buch übersetzen. 40 Jahre lang hat das keiner gemacht, das wird ja wohl irgendwie kriegen wir das hin. Naja, also ein Übersetzer ist dann abgesprungen, dann mussten wir noch einen anderen. Also es war schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Und ich glaube, für uns ist nochmal, wir wissen nochmal um die Bedeutung des Werkes mehr, glaube ich, als jemand anderes. Deswegen weil wir einfach da auch aufgrund unserer Mutter einfach viel tiefer auch in der türkischen Literatur auch sind. Also unsere Mutter war Lehrerin und hat auch uns da sehr, sehr viel mitgegeben, was die türkische Literatur betrifft. Und wir wussten, okay, dieser Schriftsteller ist einer der wichtigsten Schriftsteller der türkischen Literatur und auch Wegbereiter der modernen türkischen Literatur. Also er ist auch Vorbild all unserer Autoren. So. Und deswegen musste eigentlich Oğuz Atay mit den Haltlosen mal in Deutschland erscheinen.
Ja. Und ihr habt es gemacht.
Und wir haben es einfach gemacht.
Selma, was wünschst du dir für euren Verlag Binoki für die Zukunft?
Dass wir noch ganz viele tolle Bücher herausbringen können. Also, dass wir unser Programm erweitern, dass wir noch ganz vielen jungen türkischen Schriftstellern eine deutsche Stimme geben können, dass sie Gehör finden, insbesondere in so Zeiten wie diesen.
Was glaubst du, wohin die Türkei in dieser Zeit steuert?
Ich weiß es nicht. Also, momentan sieht es ja nicht so sehr prickelnd im Sinne von demokratisch, rechtsstaatlich aus. Wir werden es sehen. Also als die Gezi-Proteste damals ihren Höhepunkt hatten, hat man nicht geglaubt, dass sowas in der Türkei passieren kann. Man hat dieser Generation nicht vertraut. Man dachte, die sitzen nur vor ihrem Computer und dann waren die alle auf der Straße und haben für Demokratie und für ihre Freiheit und irgendwie für sich da eingestanden. Damals hat man nicht geglaubt, dass es sich in so kurzer Zeit in diese Richtung entwickeln kann. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung sich es in den nächsten 2-3 Jahren entwickelt.
Also das pendelt hin und her und es kann auch wieder zurückpendeln?
Es kann auch wieder zurückpendeln, ich hoffe es.
Also wird es für Kulturschaffende, speziell jetzt für Schriftsteller, schwieriger in den nächsten Jahren?
Vermutlich.
Welche Unterstützung wünschst du dir aus Deutschland?
Aus Deutschland und Europa wünsche ich mir einfach, dass sie die Türkei nicht aufgeben. Also da ist eine Generation, die ist wahnsinnig toll, kreativ, schlau, intelligent, die haben was zu sagen. Und ich wünsche mir einfach, dass Europa nicht, der Westen nicht so guckt und einfach diese Leute, diese jungen Menschen aufgibt.
Du sagst, der Job des Verlegers ist auch ein politischer.
Auf jeden Fall.
Was bedeutet das für dich konkret?
Dass ich einfach festgestellt habe, dass man... Also wir haben angefangen mit dem Wunsch oder dem Ziel, schöne Bücher zu machen und sind ganz, ganz schnell auch wo ganz anders angekommen. Und ich bin froh, dass ich aber auch die Möglichkeit habe, das zu tun. Und bin auch dankbar, dass ich in einem Land wie Deutschland lebe, wo ich eben auch meine Meinung äußern kann, wo ich eben auch solche Sachen, so einen Beruf eben auch frei ausüben kann.
Wer sich über die aktuelle Situation in der Türkei ein Bild machen möchte, und das nicht nur durch tagespolitische Berichterstattung, sondern auch durch Literatur. Welche Bücher empfiehlst du aus eurem Programm?
Also was ich ganz, ganz jedem sehr ans Herz legen möchte, ist Gezi, eine literarische Anthologie. Da haben wir 19 verschiedene Stimmen, also literarische Stimmen und eine Fotografin, die uns eben zeigen, was in diesem Sommer in der Türkei passiert ist. Junge Verlierer von Emrah Serbest ist ein ganz, ganz tolles Buch. Und Die Haltlosen von Oğuz Atay. Immer zeitlos, immer toll und jetzt endlich auch auf Deutsch.
Der Klassiker. Welche Bücher wollt ihr in naher Zukunft übersetzen?
Wir sind noch gar nicht so weit. Also es ist jetzt gerade erschienen, der Fall Ibrahim. Wir sind gerade dabei, noch für nächstes Jahr das Programm zusammenzustellen. Überraschung. Einfach dranbleiben, Newsletter abonnieren und so. Genau.
Aber erstmal bist du ja gerade frisch Mutter geworden.
Genau.
Da ticken die Uhren dann auch ein bisschen anders.
Also ich dachte, ich kann nach 2 Wochen irgendwie wieder arbeiten gehen. Da haben mich andere Mütter belächelt. Jetzt weiß ich warum.
Auf jeden Fall wünschen wir dir alles Gute weiter für deine Zukunft, für die Zukunft deiner Familie, für dich persönlich. Dankeschön. Und natürlich auch für den Verlag Binoki.
Vielen Dank.
Selma Welz war heute unser Gast in der SWR2 Tandem-Rakete. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.